So, wenn man jetzt 4 Jahre zurückspult, dann ist man mitten im ersten Lockdown. 4 Tage schon wären die Schulen und Kitas zu und die Familien mit Homeoffice und Homeschooling in der Dauerüberforderung, Menschen in den Altenheimen abgeschnitten, das öffentliche Leben im Stillstand. Der Umgang mit der Pandemie wird wieder mehr Thema jetzt. Einmal mehr mit der Veröffentlichung von über 1000 Seiten von Protokollen des Corona-Krisenstabs im Robert-Koch-Institut. Die Diskussionen, von denen dort zu lesen ist, die waren auf jeden Fall nicht so eindeutig, wie man das dann hinterher in der Öffentlichkeit gehört hat, was die Wirkung von FFP2-Masken angeht oder auch die Auswirkungen des Lockdowns und die Bewertung von Impfstoffen. Gerd Antes ist Medizinstatistiker, Gründer des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, setzt sich also für eine Medizin ein, die mit Daten begründet werden kann. Guten Morgen, Herr Antes.
Guten Morgen aus Freiburg.
Was ist für Sie die wichtigste Erkenntnis aus den Protokollen?
Na, erstmal, dass sie überhaupt mal auf den Tisch kommen, dass überhaupt diskutiert wurde in dieser Form, weil damals es ja an die Öffentlichkeit nur kam, ist es eigentlich völlig klar, wir müssen das jetzt so machen, weil die Lage das erfordert. Und das ist ein Riesenschritt nach vorn. Und da ist aber noch lange, das ist der erste Schritt. Jetzt müssen wir sehen, was dabei langfristig rauskommt. Aber es ist ein guter Anfang.
Es ging ja auch um die Fragestellung, wie viel Einfluss die Politik auf die Entscheidungen im Robert-Koch-Institut genommen hat. Da sagen jetzt viele, es lässt sich so nicht rauslesen aus diesen Protokollen. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat auch gesagt, das RKI habe da in diesen Diskussionen nicht auf politische Weisung hingearbeitet, sei unabhängig. Sie haben ja selbst auch in der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts gesessen. Wie beurteilen Sie das aus den Protokollen?
Dafür brauche ich gar nicht die Protokolle. Die Aussage, dass das RKI unabhängig arbeitet und ist, ist natürlich absurd. Das ist eine ganz klare Hierarchie und wir haben jetzt inzwischen 4 nachgeordnete Behörden. Davon ist das RKI eine und die ist in der Hierarchie unter dem BMG natürlich. Also der Chef ist der Bundesgesundheitsminister und auch die STIKO, die auch dauernd Thema ist natürlich, die ist auch angesiedelt, formal und verwaltungsmäßig im RKI.
Ich habe Sie noch im Ohr als jemand, der sich auch in der Hochphase der Pandemie immer mal kritisch zu Wort gemeldet hat. Aber ganz am Anfang, im März 2020, da haben Sie auch gesagt, Deutschland hatte keine andere Wahl, als dem Virus erstmal mit drastischen Maßnahmen zu begegnen. Das war ja damals für alle neu, für die Politik und die Wissenschaft. Wo liegt jetzt in der Rückschau Ihrer Ansicht nach der größte Fehler?
Der größte Fehler ist, dass man die Panikreaktion, die habe ich auch immer mit gerechtfertigt, aber man musste sofort im Visier haben, wie lange und wo höre ich auf. Und dafür hätte in der ersten Minute an aufgestellt werden müssen, wie beschaffe ich die Daten, die ich für die Entscheidungsgrundlagen brauche. Und das ist von der ersten Minute an eigentlich bis heute versäumt worden.
Interessanterweise ist da ja kontrovers diskutiert worden. Da geht es in den Protokollen zum Beispiel um die FFP2-Masken. Da heißt es, Zitat, es gibt keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes. Diese Information könne der Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht werden, hieß es da. Es gab dann ja aber trotzdem eine FFP2-Maskenpflicht. Und es gibt noch so ein paar Beispiele von Dingen, die da im RKI offenbar kontroverser diskutiert worden sind, als sie dann in die Öffentlichkeit getragen wurden. Ist das einerseits nicht auch ein gutes Zeichen zu sehen, wie da diskutiert und gerungen wurde und dann andererseits verständlich, dass man in so einer Zeit der Verunsicherung nicht mehrdeutige Botschaften senden will?
Einerseits, ja, das ist zumindest eine große Versuchung, aber ich erinnere mich noch sehr gut an die selbstgehäkelten Masken, die auf der Straße für 2 Euro verkauft wurden. Ja, das war natürlich alles völlig absurd und da fehlte die einheitliche Stimme, die auch das erstmal zurechtgerückt hat, aber dramatischer war eigentlich, dass dann später immer noch die Dinge nicht so kommuniziert wurden. Und das war eigentlich eine der ganz großen Versäumnisse, eine richtige, verantwortungsbewusste Kommunikation. Und das ist auch gnadenlos schiefgegangen, muss man ganz nüchtern festhalten.
Kommunikation, für die dann ja die Politiker verantwortlich sind, nicht unbedingt die Wissenschaftler, ne?
Nein, eigentlich. Und das ist auch überhaupt nicht bis an die Oberfläche durchgedrungen. Es gibt eine andere nachgeordnete Behörde, das ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die eigentlich das Kommunikationsorgan des BMG ist. Und die sind überhaupt nirgendwo aufgetreten. Also das kann man einmal durchdeklinieren. Und dann ist natürlich noch ein Aspekt, den ich hier noch kurz anbringen möchte. Die Kommunikation, die war teilweise vorsätzlich dazu da, die Bevölkerung einzuschüchtern und zu ängstigen. Das ist gut dokumentiert, sieht man da überall, gerade jetzt in den letzten Tagen. Und das war natürlich ein fataler Fehler, weil das Vertrauen aufzubauen, gelingt sicherlich nicht mit Angst.
Sie beziehen sich da auf den Soziologen Heinz Bude, der das gesagt hat, der das Bundesinnenministerium unter anderem beraten hat, ne?
Genau so ist es, ja.
Am Ende gibt es jetzt tatsächlich auch einige Selbstkritik in der Politik. Ministerpräsidenten, die sagen, die Schul- und Kitaschließung, das war nicht richtig im Rückblick. Sie setzen sich ja auch für eine Aufarbeitung ein. Das heißt, Sie begrüßen wahrscheinlich auch die Forderung der FDP zum Beispiel nach einer Enquete-Kommission im Bundestag, oder?
Da war ich an der, ja, ich gehörte zu den Ersten, die das gefordert haben natürlich. Und ob es eine Enquete-Kommission sein muss oder in anderer Form, das wäre auch noch diskussionswürdig. Aber ich denke mal, etabliert ist Enquete-Kommission und da bin ich voll bei der, als Unterstützer von dem FDP-Abgeordneten Ullstein.
Und was sollte dabei rauskommen?
Na, die nüchterne Erkenntnis, was von dem, was wir getan haben, kausal verursachend war für das, was wir dann beobachtet haben. Also, was hat was gebracht und was war weit übers Ziel hinausgeschossen und hat aber sogenannte Kollateralschäden verursacht, die eigentlich völlig kontraproduktiv waren. Und das könnte man jetzt alles durchdiskutieren an der Stelle. Also ich meine zum Beispiel, dass wir Skilanglauf verboten haben im ersten Winter. Ich meine, ich könnte anfangen, jetzt hier 3 Stunden lang diese Beispiele aufzuzählen. Oder Maske im Restaurant zum Tisch, beim Essen nein, Gang zum Klo ja. Ich meine, das ist ja Absurditäten, ist ja ein verrücktes Kabinett, was man da aufzählen kann.
Andererseits hat auch Armin Laschet, der sich gerade im Interview nochmal dazu geäußert hat, der ja damals der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens war, zu verstehen gegeben oder nochmal erläutert, wie unsicher man sich auch war damals. Und wahrscheinlich Jens Spahn ja recht hat, wenn er damals gesagt hat, man wird sich einiges verzeihen müssen.
Ja, aber dann sind wir wieder am Anfangspunkt. Warum haben dann die Leute, die dafür verantwortlich waren, man hätte sofort eine Taskforce, die mit diesen Daten umgehen kann und auch die Daten generieren kann, zusammenbringen können. Das hätte eine Woche gedauert und dann genau das Richtige gemacht. Aber die Unwissenheit, die war ja sozusagen, na, bösartig gesagt, gewollt. Ja, man hatte genau das nicht gemacht, was man brauchte und hat dann da weiter gewurschtelt, in Anführungszeichen. Und naja, jetzt fällt es einem irgendwann auf die Füße. Aber das jetzt selbst jetzt, das nicht durchdrungen wird intellektuell. Und mit den Methoden, wir hatten ja alle Methoden, nur auch die bekannten Methoden sind nicht angewendet worden. Und jetzt ist der Zeitpunkt, das zu machen. Und da bin ich völlig unbeirrbar.
Gerd Antes sagt das, Medizinstatistiker und Gründer des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Danke fürs Gespräch, Herr Antes.
Ich danke Ihnen auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.